Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen auch meinem heutigen Gast. Das ist die Schriftstellerin Anusch Müller mit ihrem zweiten Roman Lori. Und sie ist aus Königs Wusterhausen zu mir hier nach Berlin ins Studio gekommen. Hallo, guten Morgen, Frau Müller.
Schönen guten Morgen.
Sie haben ja vor 13 Jahren Ihren ersten Roman veröffentlicht, der ist auch gelobt worden, hat einen Preis gewonnen. Und Sie waren damals auch beim Ingeborg-Bachmann-Wettlesen, wo ich vorletzte Woche war. Ist das sowas, was Sie auch verfolgen? Oder sind Sie in diesen 13 Jahren so aus dem Literaturbetrieb quasi ausgestiegen?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich durch diese lange Distanz, wo ich mich eigentlich vor allem meiner Mutterschaft gewidmet habe, und der Roman immer so nebenher lief oder überhaupt das Schreiben, habe ich mich auch so ein bisschen zurückgezogen aus dem Literaturbetrieb, weil es einen dann doch immer so ein bisschen auch anfrisst, wenn man sieht, andere ziehen an einem vorbei, veröffentlichen Bücher und man selbst hinkt hinterher. Und ja, und zum Bachmann-Preis habe ich ein spezielles Verhältnis, kein so gutes, und da halte ich mich komplett raus.
Aber jetzt sind Sie hier mit Ihrem zweiten Roman Lori und darüber sprechen wir gleich. Sechs Geschwister in einem abgelegenen Bahnhof in Thüringen. Der Vater ein unglaublich herzlicher, zupackender Rettungssanitäter. Die Mutter immer am Lesen, ein bisschen geistesabwesend. Das klingt eigentlich idyllisch, aber das Ganze ist überschattet von einem tragischen Familiengeheimnis, das seine Wurzeln in den 70er, 80er Jahren in der DDR hat und mit einem Namen verbunden ist: Lori. So heißt auch der neue Roman von Anusch Müller, 1979 in Erfurt geboren, schon Journalistin, Autorin, und ich freue mich, Frau Müller, dass wir jetzt über Ihren Roman sprechen. Nochmal herzlich willkommen.
Hallo.
Das Buch beginnt nach der Wende, Mitte der 90er Jahre. Da ist gleich am Anfang verletzt sich die Ich-Erzählerin Leni, heißt sie, beim Spielen mit ihren Geschwistern. Das packt einen gleich so, wie sie da einsteigen. Und man lernt auch diese Familie gleich so ein bisschen kennen, also diese sechs Geschwister da in diesem alten Bahnhof. Beschreiben Sie uns doch mal, was das für ein Ort ist. Was hatten Sie da vor Augen?
Ja, also um es gleich vorweg zu sagen, der Roman ist nicht autobiografisch, aber die Orte gibt es in der Realität. So auch dieses Dorf und dieser tatsächlich abgelegene Bahnhof. Das sind Kindheitsorte von mir, und die habe ich tatsächlich so beschrieben, wie sie in der Wirklichkeit gibt und platziert sind. Allerdings auch größtenteils aus der Erinnerung heraus. Also ich habe diese Orte nicht wieder besucht seit 26 Jahren, glaube ich. Und habe, musste ich tatsächlich auf meine Erinnerung zurückgreifen.
Und warum lebt diese Familie da eigentlich so abgeschieden vom Dorf? Sie haben ja Kontakte, der Vater ist auch sogar ziemlich beliebt da im Dorf, weil der eben als Rettungssanitäter und auch sonst irgendwie ein hilfsbereiter Typ ist. Aber die sind irgendwie doch so für sich da. Warum ist das so?
Ja, also das hängt natürlich mit dem Familiengeheimnis zusammen, das ich natürlich jetzt hier nicht spoilern möchte. Dieser Ort ist so sozusagen ein Rückzugsgebiet nach eben diesen tragischen Geschehnissen in Anfang der 80er Jahre. Und dieser Ort passt da natürlich auch ganz gut zu diesen Themen, die dann parallel so verhandelt werden. Also das Schweigen und diese ganzen Ungewissheiten, das wird dann so ganz, glaube ich, ganz gut mit so einem einsamen Ort verwoben. Da passt dann sozusagen Ort und Hintergrund dieser Geschichte einfach ganz gut zusammen.
Das heißt, man hat auch den Eindruck, die haben sich so selbst ein bisschen außerhalb der Gemeinschaft angesiedelt, weil sie irgendwie sich auch nicht so richtig wissen mehr, wo so eigentlich ihr Ort ist im Leben.
Meinen Sie mich?
Nee, ich meine diese Familie da im Buch.
Ja, auf jeden Fall. Das ist so. Also, dass die Mutter ja sowieso von Anfang an so als vielleicht introvertiert belastet beschrieben wird. Also die Kinder oder insbesondere die Ich-Erzählerin spürt das von früher Kindheit an. Und der Vater, der eben da ein bisschen offener ist und auch sozusagen die Verbindung zum Dorf hält. Also es gibt so eine spürbare Distanz räumlich, aber eben auch innerlich zum Dorf, zum Dorfgeschehen. Ja, und das ist sozusagen so ein Spannungsverhältnis.
Jetzt ist ja eigentlich von Anfang an in diesem Buch spürt man, da ist irgendwas. Also da gibt es irgendeinen dunklen Abgrund, über den aber niemand spricht in dieser Familie, den aber alle spüren. Also die Erzählerin, die hat so Flashbacks zum Beispiel, so ganz diffuse an eine ältere Schwester, aber sie kann das nicht wirklich festmachen. Es gibt noch mehr schlimme Ereignisse in dieser Familie. Warum können die eigentlich nicht darüber sprechen?
Also ich denke, das ist so ein... Ja, etwas, das wir ja kennen aus der Wirklichkeit, aus der Geschichte, das Unvermögen über historische Katastrophen zu sprechen, aber auch natürlich über persönliche, familiäre Katastrophen, dass man das Trauma lieber auf Abstand hält und vielleicht um zu heilen, aber man merkt eigentlich oder man spürt dann auch, also innerhalb dieser Geschichte, dass das eigentlich nur dazu führt, dass dass es zu Verheerungen in den Seelen der Kinder kommt und das Schweigen eigentlich das Trauma letztlich offenbart, ohne es auszusprechen.
Und es ist ja auch eine Herausforderung für Schriftsteller, über eben dieses Unaussprechliche und das Nichtsprechen zu schreiben, also dafür eine Sprache zu finden. Wie haben Sie das gemacht? Haben Sie deshalb auch so lange gebraucht für dieses zweite Buch?
Also warum ich so lange gebraucht habe, das hat andere Gründe, aber tatsächlich ist es so, dass man ja, das muss es ja auserzählen irgendwie. Man findet dafür Stimmungen, man findet, oder ich habe das auch über Dialoge geregelt, also das Nichtsprechen über das Trauma, über viele Andeutungen. Also ich platziere immer auch so kleine Cliffhanger, glaube ich, so auch am Ende von Kapiteln. Das ist so mein Weg gewesen und es ist tatsächlich so, dass ich es mir damit natürlich nicht einfach gemacht habe, auch die vielen Fäden am Ende zusammenzuführen. Ja, aber ich hatte natürlich auch selber, weil ich auch lange gar nicht wusste, wo die Reise hingeht, ist das auch für einen selber auch letztlich ein spannendes Unterfangen.
Und das Buch ist ja ganz kunstvoll komponiert. Also es springt zwischen verschiedenen Zeitebenen in der Zeit zurück und dann wieder nach vorne. Sie gehen auch tief in die Vergangenheit der Eltern von Leni und ihren Geschwistern. Haben Sie da so eine Art Bauplan sich gemacht, um da den Überblick zu behalten?
Nein, also in der Tat habe ich es mir, wie gesagt, damit nicht leicht gemacht. Das habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich zum Roman zurückgekehrt bin, denn es gab ja viele Unterbrechungen aufgrund einfach meiner Lebenssituation. Und ich habe dann irgendwann, aber erst so zum Ende hin oder sagen wir mal vielleicht so zum letzten Drittel hin, habe ich mir dann so Mindmaps tatsächlich entworfen. Ich musste mir das wirklich dann aufschreiben, also die Verbindung miteinander so verknüpfen und die Zeitebenen. Und auch im Lektorat habe ich mit dem Taschenrechner da gerechnet und immer ausgerechnet, ob das zeitlich eigentlich hinkommt von den Jahreszahlen und habe unglaublich dann noch viel entdeckt zum Schluss und musste auch Szenen umstellen. Also das ist ja so etwas modulhaft geschrieben in der Tat. Es ist ja nicht chronologisch, sondern wie Sie sagen, es spielt auf mehreren Zeitebenen. Und ja.
Es ist aber unglaublich spannend dadurch, dass Sie das so gemacht haben, weil man will natürlich die ganze Zeit wissen, was ist da eigentlich passiert, also in dieser Familie. Trotzdem ist es natürlich kein Krimi oder so, sondern es nimmt einen ja auch eben mit auf so eine Zeitreise. Jetzt haben Sie schon gesagt, es hat auch was mit Ihrer Familiengeschichte zu tun, aber es ist kein autofiktionales Buch. Aber wie haben Sie sich zum Beispiel in diese Zeit, als die Eltern sich kennenlernen, das ist auch wirklich total interessant, finde ich, da nochmal so in diese 70er Jahre in der DDR mitgenommen zu werden von Ihnen. Wie haben Sie da recherchiert? Wie haben Sie sich da so genau reingearbeitet?
Ja, da ist ja so, der Hotspot ist ja Cottbus in der Lausitz. Warum ich diesen Ort gewählt habe, der hat mit meiner Biografie nichts zu tun. Ich war einfach, als ich vor sehr, sehr vielen Jahren dort einmal war, sehr fasziniert und habe dann die Geschichte eben da spielen lassen, so auch in der Lausitz, auch die Braunkohle spielt ja auch, also in der DDR, die Entstehungsgeschichte dieser Region ja auch eine Rolle. Nein, das ist einfach so, weil das liegt so etwas im Abseits und tatsächlich hat Cottbus aber eine hochinteressante Geschichte, sehr viele Rupturen und das sieht man auch in dieser Stadt, in dieser Architektur. Und tatsächlich habe ich da vor allem recherchiert, also so ganz klassisch. Ich war auch erst, nachdem das Buch vollendet wurde, noch einmal direkt vor Ort, habe mir das angeguckt, was ich da eigentlich geschrieben habe, mit eigenen Augen, und hatte dann war dann sehr beruhigt, dass ich das ganz gut so getroffen und wiedergegeben habe. Ja, das war einfach für mich so ein, ich muss es mir zum Schreiben auch irgendwie spannend machen, um dran zu bleiben. Und deswegen habe ich eben auch einen Ort gewählt, den ich selbst gar nicht persönlich kannte, und habe mich dann eben hinein recherchiert.
Und haben Sie da auch nochmal mit gemerkt, dass das, was da dieser Familie passiert, da geht es ja auch um Verrat, um die Stasi, dass das dann ganz viele Familien oder zumindest noch mehr Familien betroffen hat in der DDR?
Also das weiß man ja. Also ich bin, wie gesagt, in der DDR geboren und aufgewachsen. Und natürlich kenne ich von früher Kindheit an den Begriff Stasi, oder dass man auch dieses Herumgeheimnisse, wir haben in so einer Plattenbausiedlung gewohnt, und dann hieß es immer, ja, da ist eine konspirative Wohnung, und dann auch aufgrund der eigenen Familiengeschichte. Mein Vater war als junger Mann politischer Gefangener aufgrund eines versuchten Grenzübertritts. Also spielt das natürlich, oder ist das in meiner Erinnerung verankert, eben auch das Geheimnis, nicht drüber reden, dass man schon als Kind eingeimpft bekommt, bestimmte Begriffe nicht in der Schule zu erwähnen oder so. Ja, das kenne ich tatsächlich.
Also dieses Geheimnis machen oder Geheimnissen, wie Sie sagen, das macht ja auch was mit Leuten. Also nicht nur, wenn es jetzt um eine eigene Tragödie geht, sondern das ist ja sowas Atmosphärisches, was dann in der ganzen Gesellschaft auch sich tragbar wird. Haben Sie denn durch diese Arbeit an diesem Buch und das Recherchieren auch nochmal eine neue Sicht auf die jüngere Vergangenheit selbst gewonnen?
Ja, aber tatsächlich nicht. Also als der Roman abgeschlossen war, hat bei mir eigentlich erst so eine nochmal eine neue Auseinandersetzung mit der DDR begonnen. Also das ist jetzt nicht in den Roman eingeflossen. Also es hat bei mir so ein Perspektivwechsel stattgefunden. Ich war immer etwas ungnädig mit den ehemaligen DDR-Bürgern, oder ich hatte eher so eine westliche Perspektive. So, ja, was jammert ihr hier eigentlich immer alle rum? Inzwischen weiß ich natürlich, dass das dass sehr viel Unrecht tatsächlich auch geschehen ist. Stichwort Treuhand, Stichwort dass Menschen aus ihren Häusern ausziehen mussten, weil ehemaligen Eigentümer aus dem Westen kamen etc. Also dass da auch tiefe Wunden geschlagen wurden, das war mir nicht so. Ich wusste das, aber aufgrund meiner Familiengeschichte, weil es da eben umgekehrt war, da hat die DDR eher Verheerungen angerichtet, und inzwischen bin ich da. Setze ich mich vielmehr auch mit dem Schmerz auseinander, den die Wende verursacht hat, weil ich kann das immer eher, diese positive Erzählung, und die ja auch ihre Berechtigung hat. Aber insofern hat das weniger vielleicht mit dem Roman zu tun, als jetzt so eine generelle Auseinandersetzung. Da bewegen wir uns ja auch gerade so ein bisschen in neue Richtungen
Und haben Sie denn auch Feedback aus Ihrem näheren Umfeld, aus der Familie zum Beispiel, bekommen auf den Text?
Ja, also natürlich ist das nochmal was Besonderes, auch wenn meine eigene Familiengeschichte eben nicht Vorbild ist, aber sie ist tragisch genug, um natürlich meine Angehörigen damit sehr berührt zu haben. Alle mögen das Buch sehr und es gibt so dieses Moment tatsächlich so der Rührung, und es gibt auch natürlich Situationen, die wiedererkannt werden, also vor allem die Orte, und das ist natürlich irgendwie etwas, das gerade auch einfach eine Rolle spielt, natürlich in Gesprächen, so dieses Buch auch aufgrund der langen Geschichte und die lange Entstehungsgeschichte, und sind alle, weil ich ein sehr enges Verhältnis habe zu meinen Mutter und meinen Schwestern, wissen natürlich auch alle, was dieser Roman mir abverlangt hat.
Und er ist wirklich berührend und packend und lesenswert. Anusch Müller, vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Charmaine und ich bin 17 Jahre alt und komme aus Freiburg. Und ich gehe noch zur Schule und mache nebenbei Arbeitchen im landwirtschaftlichen Betrieb. Komm, ich erzähle dir eine Geschichte von George Bouquet. Ich habe das in der Zeit gelesen, als ich selber so ein bisschen den Fokus verloren habe. Und das war eigentlich ganz schön. Es ist so eine Mischung aus einem Lehrbuch und einem Roman. Also es geht um einen jungen Mann, der heißt Demian, und der geht zu einem Therapeuten, weil er sich in einer Lebenskrise befindet. Und der Therapeut handelt aber nicht mit klassischen Therapiemethoden, sondern erzählt ihm Geschichten und Gleichnisse. Und dadurch lernt er halt sehr viel über sich selbst und wie er in Situationen handeln soll und findet so ein bisschen seinen Weg. Und es handelt halt auch von zentralen Themen wie zum Beispiel Liebe, Abhängigkeit, Selbstfindung. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Ich habe auch schon vielen Freunden gesagt, dass sie es lesen sollen. Und bis jetzt waren alle begeistert und fanden es gut. Und deswegen kann ich es sehr weiterempfehlen.
Charmaine liest in Freiburg. Komm, ich erzähle dir eine Geschichte von Jorge Bucet. Aus dem Spanischen übersetzt hat das Buch Stefanie Harrach. Es ist als Fischer-Taschenbuch erschienen, hat 288 Seiten und die kosten 14 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Als Hansa-Verleger hat Michael Krüger ja viele Jahre den deutschen Buchmarkt mitgeprägt. Er hat aber auch immer in dieser ganzen Zeit selbst geschrieben, Romane, aber auch Lyrikbände. Und jetzt ist wieder ein Band mit Gedichten von ihm erschienen, Gedichte aus den letzten 5 Jahren unter dem Titel Die Wiedereinführung der Sanduhr. Carsten Huck hat das Bändchen gelesen, wobei so ein Bändchen ist es gar nicht. 158 Seiten ist eigentlich relativ viel bei Gedichten, denke ich mal. Womit hat sich denn Michael Krüger in diesen letzten 5 Jahren beschäftigt? Worüber schreibt er? Was sind für Themen in seinen Gedichten?
Naja, diese Jahre waren für ihn geprägt, vor allen Dingen durch eine Leukämieerkrankung, wo er sich quasi zurückziehen musste. Die Corona-Pandemie wirkte auch und er lebte in der Zeit dann in einem Holzhaus im Wald in der Nähe des Starnberger Sees und hat versucht, so wenig Kontakt wie möglich zu anderen Menschen zu haben, denn das wäre Ansteckungs- und in dem Fall Lebensgefahr gewesen. Was macht man, wenn man in so einem Holzhaus dann sitzt, von Büchern umgeben und der Natur? Man fängt an, die Natur vielleicht nochmal anders wahrzunehmen. Das ist ein Schwerpunktthema in diesem Band. Gedichte, die sich mit der Natur beschäftigen, mit den Elementen, dem Wind, den Wetterwechseln, den Tieren. Das können die Ratten sein, die Waschbären, es sind die Buchfinken, die in der Hecke sitzen. Also all diese Dinge beschreibt er in seinen Gedichten, die von der Form her eigentlich fast wie Tagebuchaufzeichnungen sind. Viele oder die meisten haben gar keine Überschrift, sondern sind eigentlich nur datiert mit Jahreszeit oder Wochentag und ja und eben ja. Das heißt, Natur ist das eine, das andere sind Tod. Das ist etwas, was ihn natürlich persönlich auch, was näher an ihn rangerückt ist, auch aufgrund des Alters natürlich und durch den Verlust vieler Freunde, Gesprächspartner, die er verloren hat. Da gibt es sehr viele Gedichte, die erinnern an Dichter und Freunde, die er im Laufe der letzten Jahre verloren hat. Und das sind sozusagen die Schwerpunkte in diesem Band.
Jetzt ist Michael Krüger ja 1943 geboren. Das heißt, er ist über 80 und hat eben in diesen letzten Jahren diese Krankheit zu bewältigen gehabt. Hat er denn auch über die Krankheit selbst in den Gedichten geschrieben?
Nee, das ist erstaunlich und das ist eigentlich auch das Schöne. Also er ist überhaupt nicht lamoyant. Es geht ihm nicht selber um sich, sondern da ist ein lyrisches Ich, was die Welt nochmal anders wahrnimmt. Sozusagen die nächste Umgebung. Und das ist nicht das Thema. Weiteres Thema wäre noch der Krieg. Also das schreibt er auch im Nachwort. Er ist ja noch während des Krieges, des Zweiten Weltkrieges geboren und ist entsetzt und erschüttert über das, was in der Ukraine passiert. Und das ist auch Thema von etlichen Gedichten, also was Menschen sich gegenseitig antun und was einfach nicht aufhört. Also das ist etwas, was ihn sehr stark beschäftigt.
Und jetzt hast du ja schon angedeutet, dass er das so ein bisschen quasi fast wie Tagebucheinträge oder so Prosa-Miniaturen, stelle ich mir jetzt so darunter vor. Aber wie ist es denn tatsächlich? Was findet er dann für einen Ton? Also was ist das Lyrische da dran?
Naja, der Ton ist, das ist eigentlich das Schöne. Es ist halt auch so der Krüger-Ton. Es hat so eine saloppe Ironie, die da immer wieder durchschimmert und gleichzeitig aber auch ist spürbar die Ergriffenheit. Es hat auch was letztlich Romantisches im Sinne der Verbindung mit Natur. Literatur oder die Natur zu lesen, um etwas über den Menschen oder über das Leben zu erfahren. Es ist neugierig, der Ton. Er erstaunt. Das macht es eigentlich auch so berührend, dass ein wirklich Mann im hohen Alter so staunen kann und so neugierig sein kann. Was passiert da draußen? Er liest nach, er beobachtet, wie die Ameisen ihre Wege bauen, und es fasziniert ihn unheimlich. Und auf einmal merkt man auch, dass der Mensch jetzt nicht unbedingt das Zentrum ist der Welt, sondern es gibt noch so viel drumherum, und er lenkt den Blick auf diese kleinen Dinge, die er aus seiner natürlich persönlichen Situation heraus, die er entwickelt, und das bekommt dann einen Ton, der manchmal auch erinnert an die Propheten des Alten Testaments, an Psalme. Also er ist absolut in der Lage, auch diese kleinen Alltagsdetails, wie zum Beispiel Buchfinken, die in der Hecke dann sich um die Beeren kümmern, auf eine Ebene zu heben, die dann interessant wird, die dann zu Literatur, zu Lyrik wird.
Weil die Sanduhr langsamer abläuft in dieser Zeit, oder wie kommt es dann zu diesem Titel?
Na, das ist ja toll. Also ich finde diesen Titel genial, denn wir leben im Zeitalter der Smartwatches und der Tweets, und es ist die gleiche Zeit, die vergeht wie bei der Sanduhr. Nur der Takt ist ein anderer. Die Sanduhr, der Sand, der rieselt da stetig durch. Und diese stetigen Bewegungen, das, was immer da ist, was ein anderes Tempo hat als dieses durchgetaktete und immer neue, jede Minute kommt eine neue Nachricht rein, das ist eigentlich das Schöne, und das ist das, was Lyrik auch macht und was Michael Krüger mit seiner Lyrik macht. Also er gibt da eine Ruhe rein und öffnet den Blick auf Vorgänge, die eben über dieses Tagesaktuelle hinausgehen. Trotzdem sind sie nicht entrückt. Also er ist jetzt nicht ein Eremit, der mit der Welt nichts zu tun haben will. Im Gegenteil, also die Welt fasziniert ihn nach wie vor. Aber er stellt eben auch viel Erschreckendes fest und findet eine Art der Betrachtung, die uns auch anleiten kann, aufmerksamer nach draußen zu gucken und dadurch etwas über uns selber zu erfahren.
Also offenbar eine Empfehlung. Carsten Huck ist begeistert von Michael Krügers neuem Gedichtband. Die Wiedereinführung der Sanduhr heißt er, erschien beim Suhrkamp Verlag. 159 Seiten, kosten 20 Euro. Der Postmann, das ist eine Figur, die Künstler offenbar zu einigem inspiriert. Mir sind direkt ein paar Songs eingefallen, und von Alexander Puschkin bis Charles Bukowski haben auch Schriftsteller immer wieder über ihn geschrieben. Bei uns geht es jetzt aber um eine Briefträgerin, so heißt ein Bestseller aus Italien von Francesca Giannone. Und es geht darin um eine Frau, die als erste Briefträgerin des Landes in den 1930er Jahren in Norditalien auch gegen gesellschaftliche Konventionen kämpft. Also eine Vorkämpferin weiblichen Selbstbewusstseins, die Sie jetzt auch in einem Hörbuch kennenlernen können. Elke Schlinsog stellt es vor.
Die Briefträgerin ist tot.
Die ersten Sätze fallen nüchtern und aufgeladen zugleich.
Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in allen Straßen und Gassen des Dorfes. Jetzt hat es sie tatsächlich erwischt, bemerkte Donna Carmela. Möge ihre Seele in Frieden ruhen, antwortete ihre Nachbarin, noch im Morgenmantel, und bekreuzigte sich. Sie hatte die Briefträgerkrankheit, erklärte die vom Balkon.
Und schon hat man Klatsch und Tratsch an einem Sommermorgen am Rande einer italienischen Piazza buchstäblich vor Augen. Die Szene spielt im August 1961 in Süditalien, in dem beschaulichen Dorf Lizzanello, in dem sich alle kennen. Doch eine, die Norditalienerin Anna, immer die Fremde geblieben ist. In einem rostigen Überlandbus kam sie Mitte der 1930er Jahre mit ihrem Mann Carlo, auf dem Arm ihr kleiner Sohn, hierher. Das enge Korsett der sizilianischen Tradition spürt Anna vom ersten Tag. Bis zum Schluss bleibt sie die Außenseiterin.
Die war schon immer komisch.
Im Rückblick zwischen den Jahren 1934 und den frühen 1960er Jahren erzählt Francesca Giannone die Geschichte dieser Frau. Einer Powerfrau, ihrer Zeit voraus, die auf Konventionen und Rollenbilder pfeift. Ein Bestseller in Italien, inzwischen in zahlreiche Sprachen übersetzt. Und ihre Heldin bringt auch ordentlich Wind in die süditalienische Ruhr, erst recht, als die Stelle des verstorbenen Briefträgers frei wird.
Ich habe die Anzeige gelesen. Ihr sucht nach einem Briefträger, oder? Der Mann sah sie belustigt an. Wie kann ich mich bewerben? Fragte Anna ernst. Der Mann lachte. Was ist daran so komisch? Einiges.
Francesca Giannone hat mit ihrer Briefträgerin eine sympathisch moderne Frauenfigur geschaffen, von der Schauspielerin Judith Todd selbstbewusst verkörpert. Mit jeder Silbe spürt man ihre Sympathie für diese starke Frau. Die sich die Haare kurz schneidet, sich Hosen schneidern lässt, die erste im Dorf und trotz aller Widerstände in blauer Uniform mit rotem Kragen als Signora Portalettere Briefe und Postkarten austrägt. Erst zu Fuß, später mit dem Rad.
Ich habe Post für Giovanna Calogiuri. Das bin ich. Und was soll ich damit? Ich kann nicht lesen. Nun, sagte Anna nach kurzem Überlegen, wenn ihr wollt, lese ich ihn vor. Das wäre nicht das erste Mal, dass ich das mache. Kommt rein.
Im Laufe ihrer Briefträgerjahre wird Anna viele Briefe vorlesen. Darunter auch zärtliche Liebesbotschaften, wird sich Antwortbriefe diktieren lassen und verraten, wie man heimliche Grußküsse unter der Briefmarke verstecken kann. Über 20 Jahre, in denen man beim Hören den Dorfgeschichten und der Zeitgeschichte lauscht. In der Stimme von Judith Todd erleben wir Anna nicht nur als genaue Beobachterin und Zeitzeugin, sondern auch, wie sie zur stillen Vertrauten im Dorf wird.
Sie hatte die Telegramme des Kriegsministeriums ausgefahren, mit denen die Jugend zu den Waffen gerufen worden war. Sie hatte viele erlebt, die zur großen Verzweiflung ihrer Familien ihr Bündel geschnürt hatten und aufgebrochen waren. Einige waren nicht zurückgekehrt. Wenn Telegramme mit der Einberufung kamen, schaute Anna diese mit klopfendem Herzen durch und atmete auf, wenn sich weder Carlos noch Antonios Name darunter fanden.
Denn die Nähe zu ihrem melancholisch und belesenen Schwager Antonio ist aufgeladener als erlaubt. Die Briefträgerin ist eine schön erzählte Schmonzette aus Italien. Mit den rund 12 Hörstunden hat sie das Zeug, zum Sommerhörbuch des Jahres zu werden. Mit allem, was es braucht. Ein historisches Familiendrama samt einer bezaubernd leisen Liebesgeschichte. Und der nach wie vor unmöglichen Frage:
Was passiert mit einem Paar, wenn ein Dritter ins Spiel kommt?
In Francesca Giannones, die Briefträgerin, wird diese Frage gestellt. Aus dem Italienischen übersetzt hat den Roman Ingrid Ickler und die ungekürzte Lesung von Judith Todt ist beim Hörverlag erschienen für 24,99 €. Gerade erst hatte die Gegenwartsliteratur ja ihren großen Auftritt beim Bachmann-Wettbewerb, der zum 50. Mal in Klagenfurt stattfand. Da folgt schon Prosa Nova, das Festival für junge Literatur in Hildesheim. Das ist mal vor 21 Jahren von Studierenden des Hildesheimer Schreibinstituts ins Leben gerufen worden und fand bis gestern zum 7. Mal statt. Wir hatten ja einen der Gründer, den Hansa-Lektor Florian Kessler, am Freitag schon zu Gast. In früheren Jahren, da hat bei Prosa Nova auch schon mal die Lyrikerin Elke Erb in ihrer eigenen Küche gelesen, die extra von Berlin nach Hildesheim transportiert wurde. Und ich bin gespannt, ob meine Kollegin Lara Sielmann auch diesmal etwas in der Art erlebt hat. Lara, siehst ein bisschen müde aus, muss ich sagen. Hast du 4 Tage Literatur durchgemacht?
Fast. Also ich bin auch tatsächlich noch etwas erschlagen. Es waren um die 80 Veranstaltungen, ungefähr auch so viele Kunst- und Literaturschaffenden. Und ich war die ganze Zeit in irgendwelchen Veranstaltungen, habe gleichzeitig nur Veranstaltungen verpasst.
Aha, das klingt nach einem richtigen Festival, wie es leibt und lebt. Und ich würde mal sagen, wenn man so aufs Programm schaut, da waren jetzt nicht so nur große Namen, aber auch schon etablierte Stimmen dabei. Zum Beispiel 2 Autorinnen von der Shortlist des Deutschen Buchpreises vom letzten Jahr. Eine war jetzt auch in Klagenfurt, Fiona Sironitsch, Jona Kitschai war dabei, Theresia Enzensberger kennt man natürlich auch. Also schon beachtlich.
Das war wirklich sehr beachtlich, zumal das Kurationsteam von Prosa Nova sich für einen kollaborativen Ansatz entschieden hat. Das heißt, sie hatten auch noch zusätzlich externe KuratorInnen eingeladen, um eben auch andere Perspektiven auf den Betrieb und auf die Literatur vertreten zu haben. Und da war unter anderem der palästinensische Lyriker und Performer Abdelrahman Al-Kalak mit dabei. Sie hatten sich aber auch besondere Formate und Konstellationen überlegt. Also ich war sehr beeindruckt von einer höchst poetischen, vielsprachigen Literaturzusammenbringung, ein großer Dialog zwischen der Übersetzerin aus dem Arabischen Sandra Hetzel, der Autorin Mitya Mahmoud mit irakisch-kurdischen Wurzeln und der russischen Autorin Katharine Pape, die jede für sich und doch auch gemeinsam so Fragen nach Herkunft und Prägung verhandelt haben. Und Mehrsprachigkeit war auch so das große Motto von diesem Prosa Nova. Also es war wirklich so ein Sog aus Sprachen, Melodien, Stilen und Themen, die ich so auch lange nicht mehr geballt gehört habe. Und ich fand, bei einer Veranstaltung hat das die dänisch-deutsche Autorin Leo Tastum sehr schön auf den Punkt gebracht. Die schreibt nämlich auf Dänisch und Deutsch. Sie ist Lyrikerin. Und sie hat gesagt, sie schreibt eigentlich so, wie sie gerne sprechen möchte als bilinguale Person und dass das eigentlich auf unglaublich viele Menschen in Deutschland mittlerweile ja auch zutrifft, dass Deutschland ja ein wirklich vielsprachiges Land ist.
Das ist ja interessant und ich frage mich gerade, weil wenn wir hier in der Lesart uns mit so jüngeren AutorInnen oder was auf dem Buchmarkt so los ist beschäftigen, dann geht es ja viel um so Young Adult Literatur oder Romance, BookTok und so weiter. KI spielt ja auch eine Rolle. Wie war das? Es klingt jetzt so, als wäre das da gar nicht so vorgekommen.
Da hast du absolut recht. Das hat gar keine Rolle gespielt. Also das Programm war wirklich höchst literarisch und bestand meist aus mehr als einer reinen Lesung. Es gab immer so eine Idee, einen Dreh, der die Literatur nochmal erweitert und ja auch wirklich erfahrbar gemacht hat. Ich gebe jetzt einfach mal ein paar Einblicke. Da war zum Beispiel Sophia Meerwald da, die für ihr Debüt Sperrgut letztes Jahr den Alfred-Deblin-Preis bekommen hat und die las in einem fahrenden Auto. Ja, also dafür wurde vor dem Festivalgelände eine eigene Haltestelle installiert. Und während man dann so durch Hildesheim und die niedersächsische Landschaft fuhr, entfaltete sich so der Text über einen queeren Entwurf des Zusammenlebens einer Community von Außenseitern. Und das war unglaublich intim. Also ich hätte einfach sitzen bleiben können und mich einen ganzen Nachmittag da durchfahren lassen können. Total toll fand ich auch von Jehona Kizay, die eben mit ihrem Debütroman Oh letztes Jahr auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand und darin so ihre albanische Herkunft und die Kriegstraumata ihrer Familie und ihres Landes verhandelt. Die hatte eine Tänzerin mit auf der Bühne, die sich zu den Textausschnitten bewegte. Und das war bei so einem existenziellen Text, ja, dem das Trauma auch so einem Körper geschrieben ist, unglaublich eindrücklich. Ein absolutes Highlight habe ich so auch wirklich noch nie gesehen, war eine einstündige Performance eines Essays der Autorin und Künstlerin Olga Hohmann. Die hatte drin ihren drohenden Stimmverlust aufgrund von Wassereinlagerung in den Stimmbändern verhandelt. Also ein Text, der die Fragilität des Lebens behandelt, dabei auch sehr lustig und einfach klug war mit Gesangs- wie Musikeinlagen, sodass dieser Essay wirklich total lebendig auf dieser Bühne wurde.
Also ganz, ganz unterschiedliche Themen offenbar und Darbietungsformen. Wie kam das denn so beim Publikum an? Ist es da richtig voll bei Prosa Nova?
Ja, also die waren komplett ausverkauft, weil auch schon einige Zeit früher, da waren so um die 600 BesucherInnen pro Tag. Und denen scheint das sehr gut gefallen zu haben. Das war ein hochkonzentriertes Publikum. Also ich fand es irre teilweise, dass man richtig gehört, dass wir so die Seiten umgeblättert wurden. Also ich weiß gar nicht, also diese Konzentration war einfach so stark und gleichzeitig aber auch dann in den Pausen, ja, oder wenn man mal draußen war zum Luftschnappen oder an der Bar, total entspannt und locker. Und irgendwie hatten alle Lust auf ein konzentriertes Literaturprogramm.
Und wenn man das so ein bisschen auf der Metaebene betrachtet, ist das quasi die Antwort dieser Generation Schreibender, wie man auf die Zeit, in der wir leben, reagieren kann?
Ja, also in diese Richtung würde ich zumindest nach diesen Tagen gehen. Diese Literatur muss nicht laut daherkommen, es muss kein Bestseller, kein Trend sein, kann es natürlich gleichzeitig auch alles. Aber vor allem ging es um Fragen und Grundsätzliches, also was unsere Gegenwart ausmacht. Und da habe ich auch einen ganz schönen O-Ton von einer der FestivalleiterInnen, Emilia Jevgenia Klein. Und das können wir mal anhören, was sie da gesagt hat.
Ich glaube, den großen Traum von der großen Veränderung, der ist schwierig. Den können wir als Festival auch nicht vermitteln. Aber wir können zumindest in diesem Kontext zeigen, was wir für möglich halten, was da ist, woran man sich festhalten kann. Ja, Themen und Sprachen und Inhalte findet, die einem genau das zurückgeben.
Ja, und da kann ich vielleicht noch so anschließend sagen, ich habe es ja eben schon skizziert, es war wirklich sehr viel los. Allerdings war irgendwie recht wenig Literaturbetrieb selbst da. Und das hat mich dann schon gewundert. Also in so krisenhaften Zeiten hätte ich gedacht, dass der etablierte Betrieb durchaus ein großes Interesse daran hat. Wie geht's den Jungen? Was machen die? Ja, was lesen die eigentlich auch? Was sind die Fragen, mit denen sie sich beschäftigen? Also es geht ja wirklich allen gerade schlecht. Den Verlagen, den Agenturen, Literaturhäusern, dem Buchhandel. Verbände haben Angst. Und das wird sich perspektivisch ja auch weiter zuspitzen. Also ist ja jetzt schon klar, dass es weitere Kürzungen geben wird. Der aktuelle politische Kurs steht wirklich nicht im Zeichen der Kultur und Literatur. Und wer weiß es, ob es Prosa Nova nochmal in der Form geben wird. Deshalb hätte ich da irgendwie nochmal mehr Betrieb, Bass und Interesse irgendwie erwartet.
Und das war irgendwie, fehlte da komplett.
Ja, also wirklich, das hat mich wirklich überrascht.
Und ob das weitergeht, habe ich jetzt rausgehört, ist auch noch nicht klar.
Genau, die müssen halt immer wieder aufs Neue unglaublich viel Fördergelder zusammenbringen. Die hatten alleine dieses Jahr über 20 Fördertöpfe. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, es gibt nicht einen Hauptsponsor, wo ich denken würde, bei diesem wichtigen Festival, die sollten überhaupt gar keine Probleme haben. Da sollten die Leute anklopfen und sagen, bitte, können wir Teil dieses großartigen Festivals sein? Und das ist natürlich für Studierende, das muss man sich auch vor Augen halten, die studieren alle, die machen das nebenbei. Wenn die immer früher anfangen müssen, dieses Festival zu planen, die haben immer so 3 Jahre Zeit, aber so Fördertöpfe muss man mindestens ein Jahr, wenn nicht manchmal auch 2 Jahre vorher anzapfen, dann werden die das nicht packen können.
Also wir werden das aber im Auge behalten und sind gespannt. Lara Sielmann, erstmal vielen Dank für diesen Einblick ins Programm von Prosa Nova, dem Festival für junge Literatur in Hildesheim, das in den vergangenen Tagen 4 Tagen über die Bühne gegangen ist.